Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode von Devils and Demons. Ich bin Christian und an meiner Seite ist selbstverständlich der Pascal.
Hallo.
Wir haben euch eine Woche lang alleine gelassen. Es gab keine Episode, da meine Wenigkeit in London verweilte, um dort Filmnachschub anzuschaffen. Aber wenn ihr aufmerksam gewesen seid, hättet ihr uns trotzdem hören können, da wir nämlich beim Daumenkino-Podcast bei Franzi, Tobias und Jules zu Gast waren, um 10 Minuten über einen Horrorfilm, den Horrorfilm war es ja nicht, über die DuckTales zu philosophieren. Also hört da ruhig mal rein, könnt ihr gerne machen, es lohnt sich. Und sei es nur für unsere 10 Minuten.
Genau, das heißt, theoretisch können wir jetzt immer noch behaupten, wir haben jede Woche eine Devils and Demons Episode rausgebracht.
Ja, so sieht's aus. Was ist noch rausgebracht? Pascal, ihr habt bei der Welle Nerdpool auch heute was Neues, oder gestern, wenn ihr das hier hört, rausgebracht. Was habt ihr für eine schöne neue, hoffentlich überlange Episode produziert?
So überlang ist sie diesmal tatsächlich gar nicht, aber wir haben schon mal 4 Stunden lang über sehr viele Ghibli-Filme gesprochen. Also unseren Ghibli-Podcast noch einmal aufgenommen, den haben wir schon vor über 3 Jahren mal aufgenommen, aber dann ist er irgendwo verschollen leider. Und jetzt haben wir nochmal den ersten Teil, also quasi alle Filme bis Mononoke besprochen, und dann werden wir in Zukunft nochmal den zweiten Teil angehen. Jo, auch in voller Besetzung, also mit 6 Leuten, deswegen ist das, glaube ich, ganz unterhaltsam geworden, könnt ihr auch mal gerne reinhören. Ja.
Sehr gut. Ich habe auch noch was im Angebot, und zwar haben wir nach etwas längerer Pause beim Filmquartett, bei meinem anderen Filmpodcast, auch eine neue Extended-Episode rausgebracht, sprich eine Diskussionsrunde gemeinsam, also mit mir, mit Lara, mit Matze von Matzes Kinowoche und mit Antje von Wessels Filmkritik, haben wir uns zusammengesetzt, um einfach über Filmkritiken zu reden, welchen Sinn die in der heutigen Zeit machen, welchen Stellenwert die haben, was die falsch machen, wie moderne Filmkritiken scheitern, meines Erachtens, bei YouTube. Aber das könnt ihr euch alles anhören. Das ist, denke ich mal, ein recht kontroverses Thema, was wir auch recht kontrovers diskutiert haben. An dieser Stelle, bevor wir zum Thema des heutigen Tages kommen, noch eine kleine Empfehlung, weil es mir immer auf dem Herzen liegt, falls ihr euch so für Toys interessiert, also nicht Sextoys, sondern Spielzeug und für Comics und all diesen Nerdkram, und aber diese unsympathischen Leute auf YouTube nicht mögt, die immer alles gleich machen und alles so, ja, so arrogant sind und einfach nur Müll labern, schaut euch doch mal bitte den Kanal Comic Trips an. Das sind der liebe Paul und die liebe Kat, die in New Jersey jetzt da nicht mehr wohnen, aber dort zuletzt jahrelang gewohnt haben, und die dort mit ihrem Auto verschiedene Conventions besuchen, alle möglichen Comicläden abgrasen, die auch schon mal so eine halbe Amerika-Tour gemacht haben und in jeder Stadt die Comic-Geschäfte gefilmt haben und gezeigt haben, vorgestellt haben und dann geshoppt haben. Und die beiden sind wirklich unglaublich sympathisch, unglaublich liebenswert, aber nenne ich es immer der beste, unbekannteste YouTube-Kanal der Welt, weil der wirklich, also der ist wirklich richtig gut, und der ist auch sehr, sehr gut produziert mit tollem Intro, Outro und Editing und sowas, und trotzdem haben sie irgendwie nur 2.000 oder 3.000 Abonnenten, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil der Kanal wirklich großartig ist. Also unbedingt unterstützen, entweder auf Patreon oder auf YouTube, einfach gucken, einfach mal reinschauen, ob euch das gefällt, einfach mal gucken. Comic Trips. So. Unser heutiges Thema durftet ihr ja ein wenig mitbestimmen. Pascal und ich haben uns überlegt, ja, was hat hier so ein bisschen gefehlt bis jetzt? Natürlich der asiatische Horrorfilm. Und wir haben euch 4 Filme zur Auswahl gegeben. Es war dann am Ende ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen The Audition und dem Film, den wir dann heute letztendlich besprechen. Und zwar ist das der Film, und wir sprechen es jetzt einmal scheinbar richtig aus, und zwar Ringschwur, oder wie die Amerikaner falsch sagen, Ringu. Und allein der Einfachheit halber benutzen wir die falsche Aussprache im Verlauf des Podcasts, nämlich Ringu, aus dem Jahre 1998 von Regisseur Hideo Nakata, der auch später Dark Water oder den amerikanischen The Ring 2 gemacht hat oder den ebenfalls guten japanischen Film Chaos. Aber bevor wir näher auf den Film eingehen, auf diese quasi Geburt des heute bekannten und genannten J-Horrors, Pascal, worum geht's in Ringu?
Ja, dazu einmal die Zusammenfassung. Das Schulmädchen Tomoko schaut sich zusammen mit 3 Freunden ein mysteriöses Videoband an, welches sie in einer Blockhütte gefunden hat. Eine Woche später sterben sie aufgrund ungeklärter Ursachen. Asakawa Raiko, Reporterin und Tante der verstorbenen Tomoko, erfährt von dem Tod ihrer Nichte und dem angeblich verfluchten Videoband. Auf der Suche nach der besagten VHS bringt sie sich und ihre engsten Angehörigen in tödliche Gefahr.
Ja, in der Tat. Ringu ist natürlich jetzt keine, in dem Sinne, Eigenproduktion von Hideo Nakata. Das Ganze basiert auf Koji Suzukis Roman Ringu aus dem Jahre 1991. Das ist jetzt nicht ganz im Detail umgesetzt. Es ist so, ja, lose adaptiert wäre jetzt ein bisschen untertrieben, aber er nimmt sich schon ziemlich viele Freiheiten. Da gehen wir später auch noch ein bisschen genauer drauf ein, auch bei der Protagonistin, die im Roman ein Protagonist ist, zum Beispiel. Die Geburt des J-Horrors quasi, also was der damals so alles nach sich gezogen hat, sei es in Japan selbst, als dann Filme wie Ju-On rauskamen oder One Missed Call und diese ganzen japanischen Geistergeschichten und selbst die ganzen Ring-Fortsetzungen, könnten wir ein riesiges Diagramm hier zeichnen. Es kam ja schon zum Release von Ringu selbst parallel noch ein zweiter Film raus, der zwar untergegangen ist und gefloppt ist, aber der hatte Sequels, dieses Original hatte Sequels, Prequels, noch eine Abspaltung. Jetzt gab es irgendwie noch vor kurzem, ich glaube das letzte war jetzt hier Sadako, also das Mädchen aus The Ring hat dann versus dem Mädchen aus The Grudge gekämpft und sowas alles. Also da, das geht schon fast in Godzilla-Gefilde ab, würde ich sagen. Aber ist dennoch auf jeden Fall ein interessantes Thema. Auch überraschend, weil der Film ja, wenn du den so zum ersten Mal so guckst, ja, der wirkt, auf mich hat er damals zumindest sehr unauffällig gewirkt. Also er hat mir schon auch damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, gefallen. Aber war jetzt zum Beispiel sehr weit in meiner Gunst hinter dem Remake beispielsweise. Und ich war dann sehr überrascht, dass der Film so eine extreme Hysterie damals in Japan ausgelöst hat. In eins von meinen Literaturnachschlagewerken hat diese Hysterie so ein bisschen verglichen mit dem, was der Exorzist damals ausgelöst hatte, von wegen, dass die Leute sich übergeben haben und voller Angst aus dem Kino gerannt sind, aber auch gleichzeitig mit viel Mundpropaganda diesen Film quasi weiter beworben haben und der ja ein unglaublicher Erfolg wurde. Ich meine, der hat 1,2 Millionen Dollar gekostet und wurde zum, und da streiten sich jetzt ein bisschen die Quellen drüber, vielleicht hast du da was Genaueres zu, in einem Buch stand drin, das ist der erfolgreichste Horrorfilm der japanischen Filmgeschichte ist, aber in einem Nachschlagewerk stand drin, dass es der erfolgreichste japanische Film überhaupt ist. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da was genaueres.
Ich habe den identischen Fact bezüglich erfolgreichstem Horrorfilm Japans und ich würde da jetzt einfach nur so aus dem Bauch heraus auch das glauben, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da auch gerade im Animationssektor und so weiter noch durchaus erfolgreichere Filme vielleicht mal es gegeben hat. Aber auch, ich meine, wenn man überlegt, dass danach ja noch so viel kam im japanischen Horrorgenre, ist das ja auch immer noch eine Leistung, weil nicht immer ist er quasi der, es ist jetzt ja nicht der erste japanische Horrorfilm, aber ich sag mal, ist er nicht trotzdem einer, der das Neue quasi so eröffnet hat und deswegen ist es ja nicht immer so, dass der erste automatisch der beste ist. Ne?
Ja, und was ich eben vergessen hatte, und natürlich hat er halt auch die ganzen amerikanischen Remakes mit sich gezogen, auch The Ring von Gore Verbinski. Und The Grudge, was gab's noch? Ich hatte mich letztes Mal, als wir beide schon mal im Vorgespräch vor ein paar Tagen drüber geredet haben, hatte ich ursprünglich Shutter noch gesagt, aber da ist die Vorlage ja, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, thailändisch oder zumindest aus irgendeinem anderen asiatischen Land und das war gar nicht japanisch, wie ich dachte. Aber Puls wäre zum Beispiel noch ein Beispiel.
Ich bin jetzt bei dem Fluch der zwei Schwestern immer noch nicht sicher, ob das ein koreanisches oder japanisches eine Filmvorlage ist, aber...
Das schauen wir nochmal nach.
Was aber noch ganz interessant ist, weil nämlich der Autor des Buches, der das ja 91 geschrieben hat, der Koji Suzuki, der hat wiederum gesagt, dass seine Inspiration für die Geschichte dann wiederum Poltergeist gewesen sein soll.
Ja, das hatte ich auch gelesen, das stimmt.
Und
das
ist, was ich ja ganz witzig finde.
Auf jeden Fall, das ist ja letztendlich auch eine ähnliche Geschichte so ein bisschen so, obwohl ich fast schon eher finde, dass Ju-On eher Richtung Poltergeist so ein bisschen geht, weniger jetzt hier Ringu. Aber sicherlich, also Geistergeschichten, klar, die gab es natürlich schon die Jahrzehnte, ja schon fast ein Jahrhundert lang vor Ringu. Aber das ist hier schon eine Sache so, die halt was Besonderes darstellt, auch dazu später mehr. Und er hat tatsächlich auch ja eine recht interessante Besetzung. Also wir haben, also wie gesagt, als Regisseur hatten wir schon Hideo Nakata, der halt Dark Water, die Fortsetzung hier Ringu 2 gemacht hat, die amerikanische Fortsetzung Ring 2. Dann bei den Darstellern Nanako Matsushima, die auch in der Fortsetzung mitspielt und die hat in... Verdammt, Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Wie kann man seinen Namen vergessen? Nenn mir spontan deinen bekanntesten japanischen Regisseur, der in Europa am bekanntesten ist von allen japanischen Regisseuren. Kultregisseur.
Meinst du nicht Takeshi?
Nee.
Ist ja nie Regisseur, nein, ne?
Ichi, The Killer. Helf mir mal kurz.
Takashi. Ach so, Mikkel. Meinst du Mikkel?
Genau. Okay, ja. Der ja dessen Popcorn-Film Shields of Straw, der vor ein paar Jahren rauskam, hat sie auch mitgespielt. Dann spielt Miki Nakatani mit, auch aus Ringu 2 oder World of Kanako vor kurzem. Und natürlich auch ein sehr bekannter Schauspieler, der auch im Westen Bekanntheit erlangt hat, Hiroyuki Sanada, der zum Beispiel in The Wolverine mitgespielt hat, jetzt vor kurzem auch in Live oder in Last Samurai. Also es ist durchaus eine Besetzung, jetzt nicht mit, gut, damals waren es vielleicht noch unbekannte Gesichter, aber die kennt man schon, so ein paar von denen, auch wenn man öfter mal japanische Filme vielleicht guckt, gerade im Horrorsektor, da kennt man das eine oder andere Gesicht auf jeden Fall schon. Aber die interessanteste Leistung dieses Films könnte man ja, auch wenn sie eigentlich ziemlich kurz ist, könnte man ja Rie Ino zuschreiben, die quasi die Schauspielerin von der mystischen Figur der Sadako quasi diese Rolle performt. Und das ist mir damals gar nicht bewusst gewesen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen und jetzt, wo ich es auch ein bisschen nachgelesen habe, das wolltest du mir bestimmt gleich erzählen, aber jetzt erzähle ich es. dass das Mädchen ja, das Sadako spielt, sehr komische, ruckartige, hektische Bewegungen macht, die sehr unnatürlich wirken in dem Film. Und sie haben es einfach rückwärts ablaufen lassen sozusagen. Also die Performerin, die halt auch bei so einer Theatergruppe arbeitet, deren Performances sich halt so stark auf Körperlichkeit fokussieren und die hauptsächlich generell mit ihrem Körper agieren und weniger mit dem Wort. Und die hat quasi ihre Performance rückwärts abgeliefert und es wurde dann vorwärts wieder abgespielt und es sorgt dann für diese merkwürdigen, verrenkten Bewegungen. Und das fand ich schon durchaus beeindruckend, weil es halt auch extrem creepy ist, ne?
Mhm. Das ist das, was der Film gut kann, ne? Mit diesen subtilen Mitteln dann diesen Grusel irgendwie zu erzeugen.
Durchaus. Bist du noch über interessante Sachen gestoßen zu dem Film jetzt, was so Trigger-Effects angeht?
Das Einzige, was ich jetzt persönlich noch sehr interessant finde, dass der halt ja laut Hideo Nakata tatsächlich innerhalb von sehr kurzer Zeit abgedreht worden ist. Also angeblich wurden tatsächlich nur 5 Wochen gedreht und die Post-Production halt offensichtlich aufgrund der Special Effects etc. hat dann nochmal ein paar Monate gedauert. Aber nichtsdestotrotz ist das halt gerade noch im Zusammenhang mit dem Budget echt beeindruckend, was dabei dann rumgekommen ist, finde ich.
Als du den Film welchen hast du denn zuerst gesehen?
Zuerst das amerikanische Remake gesehen, das war auch schon lange her, den habe ich auch seitdem nicht nochmal gesehen, nicht weil ich ihn schlecht fand, aber einfach so, und den jetzt habe ich zum zweiten Mal in Vorbereitung auf den Podcast heute Ringu gesehen, ich glaube das erste Mal vor 3 oder 4 Jahren.
Ja, bei mir war es auch tatsächlich so. Ich habe die aber relativ zeitnah gesehen, weil mich dann das Original dann doch auch sehr interessiert hat. Und ich fand das Remake tatsächlich immer zunächst besser, weil es natürlich als Popcorn-Kino deutlich besser funktioniert aufgrund des höheren Production-Values. Also es sind nun mal so, dass dort die Special-Effekte noch schon irgendwie besser sind natürlich. Jetzt unabhängig davon, ob sie gruseliger sind oder nicht, das klären wir gleich noch, aber natürlich, dass hier auch ein bisschen mehr Geld in die Kulissen, in Soundtrack und so weiter, in Score reingestoßen sind, und der Regisseur ist da ja auch sehr bekannt für seine visuellen Fähigkeiten. Und ich fand, das Remake gehört für mich auf jeden Fall zu den besten Horror-Remakes überhaupt. Das, denke ich, würden jetzt die wenigsten anzweifeln. Aber jetzt, als ich das Remake dann jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, genau wie du, nicht das Original, Remake, das Original zum zweiten Mal gesehen habe, genau, muss ich sagen, habe ich den jetzt doch irgendwie deutlich mehr zu schätzen gewusst. Also so, da sind so Qualitäten hervorgekommen, die ich beim ersten Mal so völlig missachtet habe. So auch da später mehr, zum Beispiel die Soundkulisse, also die generelle Sound-Editing, als auch den überragenden Score. Also ich habe mich ja gestern regelrecht verliebt in die Musik des Films. Und und letztendlich finde ich gar nicht, also natürlich das Remake hat hier fast, also das Remake basiert nicht auf der Romanvorlage, sondern das Remake ist wirklich ein Remake dieses Films von Hideo Nakata, also es wurden quasi fast 1:1 alle Szenen nachgedreht, nur halt so ein bisschen Extended-mäßig, also der Mythos wurde ein bisschen weiter gedichtet und ein bisschen umfangreicher gemacht, das macht auch alles vollkommen in Ordnung, finde ich richtig gut sogar, aber dennoch finde ich, haben beide Filme eine sehr eigenständige Atmosphäre, findest du nicht?
Ja, auf jeden Fall. Was mir da am meisten aufgefallen ist, wenn man sich das Remake anguckt, das amerikanische, ich finde, wenn du da reinschaltest, du siehst direkt, ein Horrorfilm, so gefühlt. Zumindest sagen wir mal so zu 75% der Zeit. hast du das Gefühl, okay, hier, das ist ein Horrorfilm einfach. Und wiederum beim Original ist es halt tatsächlich sehr limitiert und das mag ich halt eigentlich ganz gerne, weil der mir nicht immer mit dieser Horroratmosphäre diese um die Ohren klatscht, dass ich gar nicht immer das Gefühl habe, wenn ich jetzt das nicht gerade selber wüsste, dass es ein Horrorfilm ist. Und dann sind die Momente teilweise halt auch nochmal ein bisschen krasser, wenn es dann wirklich gruselig wird. Aber du hast das ja zwischenzeitlich, ist es ja fast so wie eine Art, ja, wie ein Thriller oder wie so eine,
ich würde schon fast sagen Drama so ein bisschen.
Ja, genau.
So, ne? Die Familiengeschichte, die da eine Rolle spielt. Ich habe den Film jetzt so im Nachhinein, ist mir jetzt noch ein neuerer Film eingefallen, der eigentlich sehr ähnlich funktioniert. Und das ist der Babadook, finde ich.
Ja, das stimmt. Also bezüglich Atmosphäre und so weiter, wie der das aufbaut auf jeden Fall.
Und auch dieses Familiendrama, gut, das ist ja bei Ringu ist es mehr zum Beginn und spielt nachher immer weniger eine Rolle so ein bisschen. Aber so auch, dass da wirklich die Horrormomente, die sitzen, aber sie sind nicht die ganze Zeit. Also muss beim Babadook, wie auch hier bei Ringu, schwebt natürlich immer die ganze Zeit eine spannende Atmosphäre drüber. Und du denkst auch jedes Mal, könnte was passieren. Aber du musst nicht die Angst haben, dass hier jedes Mal hier dauernd irgendwo ein Jumpscare kommt oder sowas. Der Film kommt halt komplett ohne aus. Und das ist natürlich eine ganz andere Art von Horror. Ein sehr ruhiger Horror natürlich. Aber einer, der richtig gut funktioniert. Ja, vielleicht direkt mal zum Score, weil ich es eben angedeutet habe, muss ich sagen, also der ist schon so, dass er natürlich die Momente, die vielleicht etwas ruhiger sind von der Handlung her, der untermalt natürlich diese sehr und bringt da Spannung rein, wo vielleicht noch gar nicht unbedingt so viel Spannung ist, aber ich finde die Soundkulisse, also komplett, also wie gesagt, die Soundeffekte sind grandios, natürlich auch sehr simplifiziert gehalten, der Film ist ein relativ leiser Film, der dann aber sehr laute Töne anschlägt, wenn dann doch mal was passiert. Und dadurch erschreckt man sich schon. Also es ist letztendlich irgendwie dann doch manchmal, wenn auch nicht so oft, ein kleiner Jumpscare. Und die Musik, die kommt von Kenji Kawai, der zum Beispiel auch den Score zum Original Ghost in the Shell komponiert hat. Und ich finde, der ist grandios. Also.
Ja, auf jeden Fall. Und ich mag aber halt auch, dass der nicht, also dass der Film nicht permanent einen mit Musik quasi so ein bisschen, also die Stimmung treibt, in dem Sinne, dass er halt immer sagt, so jetzt machen wir so eine Musik und dann so, sondern wirklich nur in, weiß ich nicht, den richtigen Momenten die Musik reinbringt, auch gerade ja zum Ende wird es mehr gefühlt, um dann da nochmal das zu untermauern, was der Film einem jetzt irgendwie da zeigt und die Stimmung, die da suggeriert werden soll, aber nicht so viel, also das ist nicht komplett der ganze Film, es gibt auch sehr viele, wie du meintest, es ist ein stiller Film, sehr viele stille Momente, wo man einfach nur den Figuren zuguckt, ganz in Ruhe.
Ich würde sogar, viele Leute sagen auch, also nicht viele, aber ein Teil derjenigen, die Ringu nicht so mögen, behauptet ja, dass der Film sehr langatmig ist und nicht so ein gutes Pacing hat. Das kann ich sogar vollkommen akzeptieren. Also das kann man definitiv so sehen. Also es ist jetzt nicht der flotteste Film. Er lässt sich halt wirklich sehr viel Zeit und hat jetzt nicht, er ist jetzt zum Beispiel visuell nicht so, dass da jetzt irgendwelche großartigen Shots zu sehen sind oder Kameraperspektiven oder sowas. Man könnte fast sagen, ja, das geht fast so ein bisschen Richtung TV-Film von dem, was er halt visuell bietet. Aber ich habe es anders aufgenommen. Für mich hat er so eine eigentlich einen ziemlich guten Spannungsbogen, weil du halt auch wirklich die Figuren kennenlernst richtig. Und die Figuren sind halt auch nicht das, wofür man sie zu Beginn hält. Während zum Beispiel, ja schon, ja natürlich leidet es auch so ein bisschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Performances betrachte, gefällt mir zum Beispiel das Remake besser. Also ich finde zum Beispiel, Naomi Watts macht das mit der Mutter, die sich, die sich wenig um ihr Kind kümmert und um die sich das Kind viel mehr kümmern muss, spielt sie natürlich überzeugend. Also ich finde jetzt nicht, dass jetzt die, ich habe zwar die Besetzung vorhin namentlich so ein bisschen hervorgehoben, aber es ist jetzt nicht so, als trägt die diesen Film. Also da gibt es natürlich ein paar Ausnahmen, wie halt zum Beispiel Hiroyuki Sanada, also als Ex-Mann zum Beispiel, den würde ich schon ein bisschen herausstellen aus dem Film, aber jetzt zum Beispiel die Hauptdarstellerin, ja, das ist jetzt nicht, ja, vielleicht jetzt nicht die beste, also es macht's okay, aber es ist jetzt nicht so, dass du mit ihr mitfieberst, wenn du bei Naomi Watts im Remake schon so das Gefühl hast, dass du da emotional ein bisschen steiler mitgehst.
Ja, das stimmt.
Aber sie ist halt, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass die Hauptfigur, also Riko, keine Heldin ist per se. Also sie benimmt sich zum Beispiel schlecht gegenüber ihrem Sohn, was ich eben schon angedeutet habe, aber auch sie verhält sich jetzt auch alles andere als, ja, wie sagt man, erwachsen gegenüber ihrem Ex-Mann. Also es ist schon ein bisschen kindisch, wie sie sich verhält. Und sie bringt ja letztendlich mit ihren Handlungsmaximen ja eigentlich auch alle in Gefahr, ne?
Ja, plus dass sie halt generell auch als sehr naive Figur dargestellt wird und eigentlich macht sie fast nichts gut. Eigentlich ist sie fast schon so eine Art, weiß ich nicht, Anti-Held auch nicht, aber sie ist halt ja da so reingestolpert, ist am Anfang wird sie auch so ein bisschen, naja, es ist halt so dieses Reporter-Ding, ne? Das heißt, du gehst halt auch so ein bisschen an Punkte, wo man jetzt eigentlich vielleicht auch die Pietät halber eigentlich hätte nicht unbedingt noch da rumschnuppern müssen und so. Ich finde auch nicht, dass sie so super positiv dargestellt wird und was glaube ich auch für einige kritisieren, ist das dann halt, wenn man jetzt trotzdem sagt, dass sie die Protagonistin ist, dann bringt sie halt wenig Leistung, weil ab dem Moment, wo es quasi ernst wird, holt sie ihren Ex-Mann und wenn man ehrlich ist, regelt der das dann größtenteils.
Ja, der nimmt das Ruder auf jeden Fall eigentlich ziemlich komplett in die Hand und sie folgt ihm eigentlich auch widerstandslos, könnte man meinen. Also ja, wie du schon gesagt hast, also Mutter des Jahres wird sie auf jeden Fall nicht mehr. Was natürlich ein bisschen schade ist, ist, dass das am Ende irgendwie keine Rolle mehr spielt. Also du denkst am Anfang zum Beispiel, als das Kind halt eingeführt wird, denkst du, das ist so eine Hauptfigur. So ein bisschen, aber ja, oder zumindest, dass es ein wichtiger Charakter sein könnte, da er ja scheinbar auch so ein bisschen die Fähigkeiten des Vaters hat, also dieses so vorausschauende, so eine Art übernatürliche Wahrnehmungsfähigkeit, könnte man meinen, und dass er das auch hat und er bekommt ja auch dann das Video zu sehen, aber so gegen Ende hin verliert das so, dieser Nebenplot verliert so ein bisschen an Bedeutung und das ist irgendwie so, wirkt schon so ein bisschen, als hätte man das am Ende einfach irgendwie vergessen, aber ja, im Prinzip ist es so, dass es, das könnte man natürlich auch kritisieren, weil es natürlich auch so ein Thema des japanischen Kinos ist, wie auch der japanischen Gesellschaft, besonders noch zu dieser Zeit, dass die Frau halt ja eben nicht so selbstbestimmt ist, wie man das zum Beispiel jetzt in weiten Graden des Westens kennt zum Beispiel, dass die Frau halt dort für die Kindererziehung zuständig ist und sobald Kinder da sind, dann sollen Frauen da nicht arbeiten, das machen dann die Männer, die arbeiten dann lieber für zwei mit, bevor die Frau dann noch arbeiten muss, und das kommt hier so ein bisschen schon zur Geltung. Schon ist der Mann im Spiel, hat die Frau eigentlich nicht mehr viel zu melden, er sagt, was getan wird, er hat immer die richtige Fährte so ein bisschen und erkennt die Situation automatisch schon gut, ist vorbereitet und sie ist dann mehr oder weniger immer noch so ein Mitläuferin, könnte man meinen. Das ist ein bisschen schade.
Ja, stimmt. Ich finde es ein bisschen schwierig, das so als Kritik anzubringen, weil bei einem Film, wo es halt primär jetzt auch nicht darum geht, das quasi in den Mittelpunkt zu stellen und wenn es nun mal in der japanischen Gesellschaft nicht, dass es deswegen begrüßenswert ist, aber wenn es nun mal so ist, dann ja, tut sich da weder das Buch noch jetzt der Film irgendwie dran schlecht, wenn man das dann halt auch so zeichnet. Das ist dann halt ein Film, der muss ja auch dann wahrscheinlich, auch wenn es blöd ist, aber in den Momenten irgendwie so glaubwürdig rüberkommen. Und ja, es ist auch vielleicht jetzt nicht so extrem, wie wir es beschreiben. Sie haben ja schon diesen Part, wo sie zusammen versuchen zu recherchieren. Aber ja, das ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen mit einer der schwächsten Parts des Films oder auch so ein bisschen, was diese Pacing-Probleme verursacht. Weil wenn der Film halt dann vom Horror weggeht und in dieses ja, Drama-Thriller, wir machen jetzt Recherche und müssen rausfinden, müssen jetzt das Ganze ergründen, da ist der dann halt, was diese Genre, also diese Bedienung dieser Genres angeht, nicht so super stark.
Ja. Gehen wir mal vielleicht auf ein paar einzelne Szenen ein. Da wäre zum Beispiel ja schon die erste Szene des Films, die ja doch schon so ein bisschen an so einen Teenie-Horrorfilm erinnert. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass der Film jetzt hier so, ja, der wurde gedreht, kurz nachdem Scream veröffentlicht wurde. Und ja, ich dachte, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich schon, okay, das erinnert mich auch an Scream, weil halt auch so diese Telefonszene, die man ja halt auch aus dem ersten Scream-Film kennt, mit dieser markanten Intro-Sequenz mit Drew Barrymore. Und hier erinnert mich das auch so ein bisschen, so die Mädchen, die so ein bisschen tuscheln und so weiter. Aber man merkt doch recht früh, dass es dann doch irgendwie in eine andere Richtung geht. Spätestens als man merkt, dass eigentlich nur Erwachsene dann die entscheidenden Protagonisten sind. Aber es ist auf jeden Fall interessant, weil man das so, ich konnte mich gar nicht mehr so richtig an diese Eröffnungssequenz erinnern. Obwohl sie am Remake ja eigentlich letztendlich ja 1:1 genauso ist, ne?
Ja, da wird man sie wahrscheinlich noch eher erwarten, weil es wirkt halt auch so krass amerikanisch, wie ja, halt die beiden Mädels da sitzen in ihren Pullis und halt so ein bisschen dieses Slumber-Party-Feeling einfach, ne?
Ja.
So, die Eltern sind nicht da und dann albern wir ein bisschen rum, erzählen uns Horrorgeschichten und ach, du machst doch Quatsch und dann das Telefon, aber dann war es nur die Mutter und naja, ne? Man kennt das ja.
Das stimmt nicht mit dir. Und ich finde es auch gut, dass der Horror dann halt auch wirklich so sich so entwickelt, dass du quasi von Mal zu Mal mehr die Antagonistin sozusagen spürst mit jedem schlimmen Moment, der dort passiert, aber dass der sich sehr viel bis zum Ende aufrecht erhält sozusagen, dadurch, dass du auch die Spannung hast, dass du natürlich nicht weißt, was passiert. Da ist der Film ja auch relativ twisty, aber dass du auch die eigentliche Gefahr sehr spät erst wirklich zu Gesicht bekommst. Und das finde ich sehr gut gelöst bei dem Film tatsächlich, weil mich das ja immer so ein bisschen stört. Klar, bei so Sachen wie Monsterfilm, da regt man sich ja immer auf, wenn da wirklich nur 2 Minuten lang Godzilla zu sehen ist in einem 2,5-Stunden-Film. Aber gerade bei Horrorfilmen finde ich das wirklich gut, wenn sich das erst zum Ende hin so ein bisschen auflöst, halt auch von der Optik, von der Visualität her. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut.
Ja, hier ist es halt offensichtlich die Zeit, die halt quasi der Gegner ist, ne? Und in dem Sinne funktioniert das ganz gut, dass man einfach nur dann die Figuren sieht, wie sie quasi der Zeit hinterher hecheln und versuchen, irgendwie noch alles Mögliche, was vielleicht helfen könnte, zu erreichen, bevor die 7 Tage abgelaufen sind.
Ja, das ist, finde ich, auch letztendlich der zentrale Horror des Films. Also natürlich hast du dann Sadako am Ende, aber du sagst, es ist die Zeit und das ist eigentlich relativ simpel und dadurch funktioniert es halt so gut. Die Uhr tickt, die Zeit rennt und wenn nicht, dann stirbt die Protagonistin oder dann stirbt ihr Sohn und zwar alleine, ohne sie. Und darin liegt der Horror quasi. Der Horror besteht mehr oder weniger darin zu wissen, dass man stirbt und dass der Tod mit jeder Sekunde näher rückt. Und das ist halt wirklich furchtbar grausam, wenn du wirklich weißt, okay, mir laufen die Stunden davon. Und nicht nur, dass ich dann sterbe, ich muss hier auch noch sozusagen das lösen. Sozusagen das Problem, um dann nicht zu sterben. Und das finde ich ist schon beeindruckend, weil allein dadurch wird so eine Spannung erzeugt. Finde ich sehr gut.
Das stimmt. Das ist vielleicht das Einzige, wo man auch, ja, das Einzige nicht, aber manchmal habe ich schon so das Gefühl gehabt, okay, dafür, dass sie jetzt wissen, dass sie sterben, und nehmen wir beispielsweise mal die Szene, wenn sie dann auf dieser Insel sind, wo sie dann herausgefunden haben, dass dort angeblich die eine Frau, die oft in dem Video zu sehen ist, da mal gelebt hat, und dann sind sie dort bei Verwandten von der Frau, die aber verstorben ist, dann finde ich, sind die teilweise nicht forsch genug, also die finden sich so ein bisschen zu schnell damit ab, im ersten Moment, dass dann der Cousin von der Frau aus dem Video nicht mit ihr reden will.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob du nicht, wenn du dann wirklich wüsstest, dass das Leben deines Sohnes, dein eigenes und so viel daran hängt, dass du da nicht mal ein bisschen...
Wo du ja eigentlich auch, das ist eigentlich dein Beruf, da nachzuhaken und nachzufragen. Genau.
Also nicht, dass sie den deswegen gleich irgendwie umkloppen soll und dann da waterboarden soll, aber dass man halt, die sitzen dann da und sagen halt so, erzählen sie uns doch was? Nee. Na gut, dann essen wir jetzt. So, das war so ein bisschen... naja, mein Gott. Aber ja...
Wie fandst du, welchen Eindruck hat das creepy Video auf dich gemacht und auch dann im Vergleich zum Remake, das ja doch schon ein bisschen umfangreicher im Remake ist und nicht ganz so subtil. Also ich finde es deutlich subtiler im Original, weil dort halt mehr angedeutet wird nur. Es sind natürlich auch verschiedene, sag ich mal, Stilistiken, die da drin sind, mit Kunstrichtungen und sowas, was dort dargestellt wird. Aber findest du es immer noch creepy oder ist es für dich so, naja, damals vielleicht mal, aber heute nicht mehr so gruselig, das Video an sich.
Ja, ich finde das Video, was sie da, total genial, also das mag ich. Ich würde jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, ich mag es auch heute noch mehr als das vom Remake, aber das habe ich halt, wie gesagt, auch schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Aber einfach dieses, diese 3 Segmente, der Spiegel, der dann die Seite wechselt oder verschwindet, und dieses große schwarze Auge, die japanischen Schriftzeichen und am Ende halt ganz offensichtlich der Brunnen, wo du gerade noch sie rauskommen siehst, in diesem ultra verzwirbelten VHS Stil, ne, so halt mit diesen, dass es halt schon so richtig, richtig ranzig aussieht. Das finde ich immer noch sehr, sehr creepy.
Das stimmt. Findest du das in dem Film, da habe ich so ein bisschen überlegt gestern noch, nach dem Film, findest du, da steckt Medienkritik oder Kritik am Medienkonsum in dem Film?
Puh.
Also kann man jetzt halt als Metapher quasi durch diese Videokassette, durch ein Medium, durch ein neueres, was es halt damals noch nicht gab, was halt mehr oder weniger da früher vor der Zeit dieser Medien theoretisch gar keine Angst hätte machen können, weil es sowas gar nicht gab. Oder findest du, das ist eher so ein Zufall und spielt eigentlich wirklich nicht so eine Rolle?
Ich glaube auch, nee, ich glaube, das ist eher Zufall. Also wenn der Film oder die Buchvorlage dann irgendeiner Weise Kritik äußern möchte, dann vermutlich eher bezüglich der, wie halt mit dem Mädchen umgegangen ist, nur weil es halt außergewöhnlich war, dass es dann quasi nicht akzeptiert wurde und auch die Mutter mit ihren hellseherischen Fähigkeiten da dann quasi so angegangen wurde. Aber da habe ich jetzt tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Findest du das denn? Oder hast du da was irgendwie drüber gelesen, dass das so mal gesehen wird?
Also ein paar Andeutungen. Ein paar der Autoren, die ich gelesen habe zu dem Film, die deuten es zumindest in so eine Richtung an, weil halt generell der J-Horror aus dieser Zeit in diese Richtung geht, weil ja auch die anderen Filme, die wir gesagt haben, auch immer irgendwie was haben. Ja, hier ist, kommt was aus dem Telefon und so weiter. Mhm. Hier wird auch der Tod per Telefon angekündigt und im bildlichen Sinne auf dem Fernsehen dargestellt. Der Tod kommt quasi, da kommen wir nachher noch zu, kommt quasi aus dem Fernseher heraus. Also das kann man natürlich deuten, aber dafür fehlen mir tatsächlich am Ende auch zu wenig Aspekte dafür, um das wirklich jetzt als, ja, bewusst, also es hat bestimmt eine Rolle gespielt, weil sowas ist ja nicht zufällig, dass das so gewählt wird, aber ja, mir fehlen da auch tatsächlich ein bisschen die Anhaltspunkte, um zu sagen, ja, das ist eine Kritik an Medien, aber es ist halt schon so, dass das ganze Genre ja immer in diese Richtung geht, dass es halt so eine Verknüpfung ist aus alten japanischen Sagen oder urbanen Legenden und moderner Technik. Also ja, ist schwierig. Mm. Also zufällig ist es auf jeden Fall nicht. Aber,
nee, das nicht.
Aber wie tief daher der Gedanke ist dazu, müsste man vielleicht mal den Roman lesen, ja.
Ja, ich finde, das ist, glaube ich, auch einfach ein sehr effektives Stilmittel, weil du das natürlich quasi nicht verbindest. Wenn du jetzt halt irgendwie von einem alten Fluch hörst, dann würdest du erwarten, dass der halt so, ja, Sachen macht, was halt die halt auch so zu der Zeit des Verfluchenden irgendwie passen. Und hier ist es halt so, dass sie dann quasi ja, die ja auch mit VHS damals noch gar nichts so zu tun hatte, dann halt quasi in die Technik reingreift und dadurch hat das irgendwie, weiß nicht, vielleicht auch so einen besonderen Flair.
Aber es ist schon so, dass der Film so eher Richtung klassischer Grusel geht, finde ich. Also er ist, obwohl er ja natürlich quasi den asiatischen Horrorfilm modernisiert hat und ja quasi neu begründet hat oder halt diesen J-Horror, ist er ja eigentlich überhaupt nicht modern in dem Sinne. Natürlich dieses Stilmittel, wie gesagt, die wir gerade gesagt haben, aber wie er funktioniert als Film, ist definitiv für mich klassischer Gruselfilm. Das ist eher 60er, 70er Jahre, denn irgendwie was 90er, 2000er.
Ja, das stimmt.
Weil er eben halt auch nicht so diese, keinen Wert auf billige Schockmomente legt oder irgendwie auf Gewaltszenen oder sowas. Das gibt's in dem Film nicht.
Das stimmt, das finde ich auch, das ist halt, das mag ich so sehr an dem Film, dass es der so angenehm ist und trotzdem so gruselig sein kann halt. Und aber auch nicht zu wenig, also es geht nicht so in die, wir zeigen halt eigentlich gar nichts und alles muss sich im Kopf abspielen. Du hast ja schon deine echt richtig unheimlichen, ekligen Momente, aber ja, halt nicht dieses durchgetaktete, wir wissen jetzt, wie es funktioniert, die Leute gehen einmal im Jahr ins Kino zum Horrorfilm und dann geben wir dem hier Jumpscare-Plot, bup, 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 bup. So ist es halt nicht, ne?
Ja.
Das mag ich. Ich wollte dich noch fragen, wie findest du denn das Videotape? Findest du das auch noch gruselig?
Ich finde es tatsächlich, mir ist es auch jetzt erst bewusst geworden, dass es sich tatsächlich unterscheidet. Ich dachte im Remake immer, es wäre dasselbe gewesen, aber es ist ja eigentlich komplett anders, außer halt von der Stilistik her. Und ich finde es schon ziemlich creepy. Also ich finde, ja, der spielt halt, der zeigt halt so Bilder und so auf so eine verstörende Art und Weise, die an sich ja vielleicht gar nicht so, also der zeigt ja nichts besonders Ekelhaftes oder sowas, aber diese ganze Art, wie er gemacht ist, erzeugt halt Gänsehaut, so eine extreme Gänsehaut, so eine beunruhigende Stimmung und das macht das Video für mich auch heute noch. Also das können sie im Film 10-mal zeigen, ich finde es jedes Mal wieder gruselig.
Ja, ach, auch diese Szene mit dem Meer und dann immer diesen, was ist das, eine Decke oder sowas?
Ja. Ja.
Dass die den über dem Kopf hat, das ist schon krass. Sowieso den Einsatz von Wasser und die Szenen am Meer finde ich auch sehr schön in dem Film. Aber das spricht mich sowieso immer generell an.
Generell auch die ganzen Momente auf der Insel sind durchaus auch wieder sehr extrem atmosphärisch. Die machen richtig, der Spaß ist der falsche Ausdruck, aber als Horrorfan hast du Spaß dabei an diesen Momenten. Nicht weniger Spaß, würde ich sagen, hat man dann mit dem Twist und mit dem großartigen Finale, Pascal. Falls es doch noch jemanden gibt, der weder das Remake noch das Original gesehen hat, kann ja mal kurz für ein paar Sekündchen die Ohren zuhalten. Pascal, vielleicht als Reminder für die Zuhörer, die den Film schon etwas länger nicht gesehen haben, der Twist, was hat es damit auf sich?
Ja, also im Vorwege geht's, kann man ja noch kurz erzählen, sie finden dann ja heraus, dass es eigentlich um die Tochter der Frau aus dem Video geht, die in diesem Brunnen von dem Doktor, ich weiß es gar nicht mehr, wie der hieß, aber von einem Doktor und unter Umständen ihren Vater, das wird nie so ganz aufgeklärt, Dr. geschmissen Kawashima. Wird. Achso, ja. Ich hätte es dir fast abgekauft. Naja, und dass sie dann tatsächlich unter in dem Brunnen liegt, unter dieser Blockhütte, wo am Anfang auch die vier Teenager da übernachtet haben. Und am Ende ist dann halt, das Pärchen, Nanako und Sanada gehen dann dahin und ja, holen quasi die Leiche aus diesem Brunnen und hoffen dann, dass sie von diesem Fluch jetzt erlöst sind, weil sie quasi das Mädchen, das in den Brunnen gefallen ist, rausgeholt haben. Und zuerst sieht es so aus, denn Nanako, die ja als erstes, ich mach Quatsch, ich erzähle gerade den Namen der Schauspieler, Entschuldigung.
Reiko?
Also Reiko, genau. Die hätte ja als erstes sterben sollen. Und die überlebt aber tatsächlich. So, dann würde man jetzt, und dann gibt der Film einen halt so das Gefühl, dass jetzt alles gut ist. Und dann erfährt man aber am nächsten Tag, also quasi jetzt dann, wenn der Countdown des Mannes abläuft, von Ryuji, dass er dann stirbt. Und das auf eine sehr unheimliche Weise. Das ist dann nämlich diese legendäre Szene, wenn man sieht, wie das Mädchen aus diesem fucking Fernseher klettert. Ja. Das ist echt richtig, das ist auch gut immer noch gemacht, ne? Krass, ja. Das ist richtig stark. Ja. Naja, okay, und langer Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt kommt es dann aber hinaus, läuft es darauf hinaus, dass sich Reiko fragt, was jetzt der Unterschied ist. Warum ist sie denn nicht gestorben, aber ihr Ex-Mann schon? Und da sieht sie dann quasi in so einer Art Vorhersehung oder in so einem Moment dann halt quasi die Leiche ihres Ex-Manns in einer Spiegelung, wie er auf ihre Tasche zeigt. Und dann sieht sie, dass da die Kopie ist, die sie von dem ursprünglichen Video gemacht hat, was sie ihm dann gezeigt hat. Und der ganze Twist ist der, das ist ein bisschen wie bei It Follows, du musst, wenn du den Film gesehen hast, innerhalb der 7 Tage, die du hast, den Film kopieren und ihm jemand anderes zeigen. So, du musst quasi den Fluch weitergeben, dann wirst du selber von dem Fluch nicht umgebracht.
Das ist eigentlich genial, ne? Dass sie quasi den Fluch quasi außer Kraft setzt, ohne es zu wissen. Mhm. Und das ist, finde ich, ist wirklich gut gemacht. Das ist
super.
Ja. Ja, und natürlich, wie gesagt, das großartige Finale, wie du schon sagst, also wie Sadako da aus dem Fernseher kriegt, also mein lieber Scholli, also ich habe da wieder Gänsehaut gekriegt ohne Ende. Und wie sie dann diesen verdrehten Gang mit ihren langen, schwarzen, strähnigen Haaren und ihrem weit aufgerissenen Auge da den Ex-Mann von Reiko da nachtraktiert, also das ist schon eine beeindruckende Szene und die funktioniert auch wirklich knapp 20 Jahre nach Release immer noch hervorragend und ja, Gänsehaut ohne Ende, würde ich sagen. Gehört für mich so zu den, ich übertreibe ja immer gerne, deswegen mache ich es heute mal ohne Übertreibung, aber zu den 50 Horrormomenten überhaupt in der Horrorfilmgeschichte. Also da hat sich, hat sich eingebrannt, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Es ist schon echt richtig stark. Da würde mich mal interessieren, ob das auch ähnlich in der Buchvorlage beschrieben wurde oder ob das jetzt rein eine kreative Idee des Filmteams gewesen ist.
Ja, das wäre wirklich mal interessant zu wissen. Nee, auf jeden Fall also ein intelligentes Skript, der halt auch wirklich immer wieder für eine Überraschung sorgt, sei es mit dem Twist, sei es mit dem Ende. Also der erzählt nicht schon in den ersten 20 Minuten alles aus und denkt, oh, ich weiß, was hier passiert und so weiter. Nein, du weißt nicht, was da passiert. Und das ist halt was wirklich interessant ist.
Eine Frage habe ich noch, und zwar, wie interpretierst du jetzt die allerletzte Szene, in der dann Reiko ja mit ihrem Sohn wieder zu ihrem Großvater fährt und ihn dann, glaube ich, schon anruft und sagt, du musst mir einen Gefallen tun, es geht um meinen Sohn, Yoichi. Und ich habe das so verstanden, dass sie jetzt wahrscheinlich dort irgendwie dafür sorgt, dass der Junge eine Kopie von dem Video macht und das dann vielleicht dem Großvater zeigt, weil der ja eh bald stirbt, in Anführungszeichen.
Ja, das sehe ich ganz genau so. Das würde irgendwie auch zum Charakter von Reiko passen, finde ich.
Ja,
das ist es ist auch fies, wieder. Das ist auch eine sehr fiese Andeutung.
Du kannst ja auch jemanden nehmen, ich meine, das ist alles schlimm, so, ne? Aber wenn man dann jetzt irgendwie pragmatisch ist, könnte man das ja auch jemandem zeigen, der vielleicht irgendwie schon, weiß ich nicht, weiß, was ich meine, halt sowieso kurz vorm Sterben ist.
Wäre aber auch wieder typisch japanisch, glaube ich. Ich meine auch dort, dass dort ja auch die Gesellschaft altert, aber dass die älteren Menschen dort heutzutage oder auch damals schon nicht mehr so mit dem Respekt behandelt werden, wie man es eigentlich mit älteren Leuten machen sollte. Und das könnte natürlich auch da drin stecken, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall, also das war auch nochmal so eine Scheiße, du bist voll Kacke eigentlich.
Ja.
Ich meine, natürlich will sie ihren Sohn retten, ne? Aber dass sie dann als erstes dann zu ihrem Großvater fährt, wo man ja vorher tatsächlich noch extra die Szenen bekommen hat, wie liebevoll er mit seinem Sohn da angeln geht, und der Großvater ist ja echt so ein ganz super lieber Kerl halt, ne? Einfach der nette Opi, wie man ihn sich vorstellt. Und dann, ja.
Kann der Fluch eigentlich wieder rückgängig gemacht werden, sozusagen? Also wenn jetzt der Sohn eine Kopie macht und Reiko guckt die wiederum. Wäre eigentlich das, wenn es funktioniert, was ich dann von Reiko verlangen würde. Gut, natürlich wäre dann das Kind ein Waise, aber bevor ich da eben den Opa frage, also ganz ehrlich.
Ja, ich meine, das ist jetzt, dann überlegt man sich
wieder, sie werden ihn ja wahrscheinlich nicht mal, na gut, die Andeutung war so, als würden sie ihn vielleicht wirklich fragen, als ob er das machen würde, aber ich weiß nicht, ich würde ihr auch zutrauen, dass sie das ohne Fragen mal, guck mal, Opi, neues Video.
Ja. Seltsam. War gar nicht der Film, den wir ausgeliehen haben.
Ja.
Naja, ja, weiß ich, ich glaube, da kann man dann auch ewig weiterspinnen, wie bei It Follows, ne? Was könnte man auch alles machen? Vielleicht kann man ja auch einfach irgendwie 5 Leute finden, jeder guckt sich den einmal die Woche an, gibt den weiter und dann leben alle glücklich bis an ihr Ende.
Ja. Naja. Ist das von so den japanischen Filmen aus dieser Zeit dein Favorit? Also jetzt wirklich nur, was diese Geistergeschichten angeht?
Ja, der ist jetzt mit Juan, ich finde den auch stark, den muss ich aber auch nochmal neu gucken tatsächlich. Das ist, ich hatte mir sehr einige Filme angeschaut, so zwischen vor 10 und 5 Jahren und jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen weniger, habe aber tierisch Lust darauf. Kann jetzt aber deswegen so aktuell für mich nicht so ein Ranking machen, aber er war eigentlich immer einer der Top-Filme für mich aus dem japanischen Horror.
Was würdest du dem Film geben?
Ich habe dem jetzt nochmal einfach 4 Sterne gegeben.
Mensch,
weil
ich auch.
Ich finde, das ist einfach trotzdem ein sehr starker Film. Ich kann verstehen, wenn der nicht für jeden was ist, aber mich hat er halt auch in den Momenten, wo ein bisschen weniger Grusel passiert, trotzdem irgendwie einfach durch seine japanische Art und das, was man sieht, ich finde das auch alles ziemlich schön gemacht, halt so ja, gefangen, dass er mich halt über die 95 Minuten, ist ja auch nicht super lang, fabelhaft unterhalten hat.
Man darf ja auch immer nicht vergessen, gerade weil ich es ja auch vorhin gesagt habe, dass ich das Remake einen Ticken besser finde, aber ich gebe hier auch 4 Sterne, ich finde den auch richtig gut, aber man darf halt immer nicht vergessen, dass der halt hier vorher da war und dass natürlich sich das US-Remake in ein gemachtes Nest setzt sozusagen und
genau.
Einfach nur, ich meine, da war storytechnisch, haben die nichts da großartig gemacht, die haben einfach denselben Film nur amerikanisiert sozusagen und konnten dann natürlich ihr Augenmerk dann doch vielleicht und auch das Budget dadurch natürlich mehr auf das Visuelle vielleicht legen, dass dann die Bildsprache eine ganz andere ist und natürlich mit Naomi Watts auch eine vielleicht bessere Schauspielerin am Werk ist, die zumindest in ihrer Hauptfigur etwas engagierter und aktiver wirkt als Rico, aber man darf halt nicht vergessen, er kopiert halt letztendlich nur das Original und das kann man dem Original dann natürlich nicht vorwerfen, ne? Das hat es halt begründet sozusagen und das sollte man immer beachten, man darf halt, wo wir auch gerade wieder beim Thema Filmkritik sind, halt auch nie vergessen, was ein Film, unabhängig davon, wie man ihn vielleicht heute qualitativ bewertet, aber auch was er in die Wege gesetzt hat, was er für eine filmhistorische Bedeutung hat. Und und die steht bei Ringu eigentlich außer Frage, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Und ich finde es einfach schön, man hat es ja eigentlich selten, dass es Filme gibt, wo man das Original und das Remake sehr gut gucken kann.
Absolut, das ist wirklich Seltenheit, ja. Wir haben ja beide überlegt, ob wir in dieser Folge auch die Fortsetzungen, Prequels und so weiter besprechen wollen. Das würden wir vielleicht wahrscheinlich tatsächlich eher euch überlassen, den Hörern. Also falls ihr noch etwas in diesen Mythos Ringu eintauchen wollt, gemeinsam mit uns, können wir gerne auch noch Ringu 2 und Spiral und was auch immer besprechen in einer der nächsten Folgen. Aber gebt uns Feedback dazu, ob ihr das hören wollt oder nicht. Wenn nicht, können wir es auch erstmal bei dem ersten Teil belassen. Das war's für heute von uns mit Devils and Demons. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und auf Wiederhören, Christian und Pascal.
Bye.